Jesus bedeutet Freiheit. Wir sind ja gerade im Kolosserbrief. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Auslegung des Kolosserbriefs geschrieben in meinem jugendlichen Leichtsinn. Es ist schon lange vergriffen. Das Cover war furchtbar. Ich konnte mich nicht gegen den Verlag durchsetzen. Hat das irgendjemand zu Hause stehen, zufälligerweise? Okay. Ich habe ein einziges Exemplar, also bevor ihr eure wegschmeißt, ja bitte an mich. Ich kaufe sie euch auch ab, ja, für Liebhaberpreise. Und aus diesem Abschnitt, den wir heute anschauen, am Ende des zweiten oder am Anfang des dritten Kapitels, kommt auch das Motto dieser Auslegung, die ich damals geschrieben habe: Jesus bedeutet Freiheit. Wir können hier an dieser Stelle sehen, wie sehr Paulus von der Jesusbotschaft ergriffen war, von ihrer Wahrheit, von ihrer Kraft, von ihrer Schönheit. Jesus bedeutet Freiheit. Das hat ihn total bewegt. Freiheit, das hieß für ihn, und das werden wir gleich ein bisschen genauer anschauen, Freiheit von Ideologien, Freiheit von Fanatismus, Freiheit von Hass und Rechthaberei, von Selbstbezogenheit, ja vielleicht sogar auch von Frust. Es ist für mich ein ganz zentraler Abschnitt, um Paulus zu verstehen, ins Herz von Paulus zu schauen und um das Zentrum der befreienden Botschaft des Neuen Testamentes anzuschauen. Ich lese mal vor. Deshalb lasst nicht zu, dass euch irgendjemand den Siegespreis raubt. Manche Leute tun so, als wären sie voller geistlicher Demut. Sie beschäftigen sich damit, Engel zu verehren und lassen sich von ihren Visionen leiten. Sie halten sich für etwas ganz Besonderes und sind dabei doch nur von ihrem begrenzten Verstand und ihrem natürlichen Egoismus geleitet. Dabei halten sie sich nicht an ihm, dem wahren Ursprung aller Dinge, fest. Durch ihn wächst doch der ganze Körper. Er wird von den Gelenken und den Bändern unterstützt und zusammengehalten. So wird er immer größer und stärker, weil Gott ihm das Wachstum gibt. Ihr seid doch mit dem Messias in den Tod gegangen. Ihr seid deshalb nicht mehr bestimmt von den grundlegenden Denkvorstellungen dieser Welt. Warum unterwerft ihr euch ihnen dann noch? Diese Regeln lauten: Das sollst du nicht anfassen, das darfst du nicht kosten, das sollst du nicht berühren. All das sind doch nur vergängliche Dinge, die schnell verderben. Das alles sind nur von Menschen ausgedachte Vorschriften und Lehrmeinungen. Es sind Aussagen, die ihre angebliche Weisheit aus einer selbsterfundenen Religiosität beziehen. Sie erwecken den Anschein, besonders demütig und bescheiden zu sein. Doch bei ihrer Verachtung und Vernachlässigung des Körpers dienen sie sich letztlich voller Selbstgefälligkeit nur selbst. Jetzt noch die ersten Verse von Kapitel 3. Für euch aber gilt etwas ganz anderes. Ihr seid mit dem Messias, mit Christus, zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden. Deshalb richtet euch auf das aus, was oben ist, in der Wirklichkeit Gottes. Dort hat der Messias seinen Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen, den Platz voller Ehre und Macht. Beschäftigt euch mit dem, was bei Gott zählt, nicht mit den vergänglichen Dingen dieser Welt. Denn genau betrachtet seid ihr schon gestorben. Und das, was euer Leben wirklich ausmacht, ist zusammen mit dem Messias in Gott verborgen. Er, der Messias selbst, ist euer Leben. Wenn er am Ende für alle sichtbar erscheinen wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm im ganzen herrlichen Glanz Gottes sichtbar werden. Deshalb richtet euch auf das aus, was oben ist in der Wirklichkeit Gottes. Beschäftigt euch mit dem, was dort bei Gott zählt und nicht mit den vergänglichen Dingen dieser Welt. Ich versuche das ein bisschen aufzuschlüsseln in vier Schritten. Der letzte ist ganz kurz. Jesus bedeutet Freiheit. Ich möchte euch mitnehmen in diese Entfaltung, Freiheit als Gegensatz, natürlich Unfreiheit. Das, was unfrei machen will, was nach den Menschen greifen will, wird hier mehrfach genannt als Mächte dieser Welt, Grundsätze dieser Welt oder vergängliche Dinge dieser Welt. Und die erste Frage, die sich mir so gestellt hat, ist komisch, wieso lassen sich Menschen eigentlich auf sowas ein? Warum geben sie diesen Dingen, die doch vergänglich sind, so viel Bedeutung? Warum tun wir das? Warum war das damals auch für die Christen in Kolossä eine Gefährdung? Was sind das eigentlich, diese Mächte dieser Welt? Ich glaube, das sind so diese Selbstverständlichkeiten. Das, was man immer sagt, denkt und tut und meint. Was alle immer sagen und denken und tun und meinen. Das ist so eine Macht, ja? Die Macht der Meinung zum Beispiel. Ja? Das macht man nicht. So zieht man sich nicht an. Ja, so redet man nicht. Also ganz bestimmte Festlegungen, die in einer Kultur sind. Die Selbstverständlichkeiten, das, was als gegeben zutreffend akzeptiert ist, was die Welt, so wie Goethe sagt im Faust, im tiefsten zusammenhält. Die Grundmächte dieser Welt. Das, worauf wir uns verlassen, was uns Sicherheit gibt. Da fällt mir ganz viel ein. Zum Beispiel ein Wort mit 4 Buchstaben. Nicht mit 3, mit 4. Geld. Ja, es ist so eine Macht in dieser Welt. Geld. Ja, das gibt uns Sicherheit. Und jeder wird sagen, du brauchst Geld, sonst kannst du gar nicht existieren. Das ist auch so eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt passiert aber, dass das, was uns Sicherheit gibt, uns gleichzeitig unfrei machen kann. Und das ist das, worauf Paulus hier aus will. Gott will aber, dass die Christen reif sind und frei. Immer wieder in seinen Briefen ruft er sie auf, zur Freiheit hat Christus euch berufen. Jesus sagt einmal, wenn ihr an meinen Worten bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Also Freiheit ist ein großes Thema in der Bibel. Freiheit ist ein Ziel Gottes für uns, dass wir als freie und reife Menschen leben können. Paulus will den Christen helfen, reif und frei zu werden. Er will, dass ihr Leben gelingt, dass sie im Wettbewerb gewinnen. So geht es gleich los hier am Anfang. Deshalb lasst nicht zu, dass euch irgendjemand den Siegespreis raubt. Es geht also darum, dass Gott will, dass wir Sieger sind. Oder wie Paulus in Römer 5, Vers 17 sagt, dass wir herrschen im Leben. Dass wir, ja, dass wir die Medaille kriegen. Dass er irgendwann sagen kann, ja gut, hast gut gemacht. Hast cool gemacht. Und wie gelingt das denn? Und das Interessante ist, wenn man jetzt diesen ganzen Text anschaut, dann merkt man, Paulus redet nicht über den Einzelsport, sondern über den Mannschaftssport. Das heißt, das Entscheidende ist, dass du im Siegerteam bist und dass du den richtigen Kapitän in deiner Mannschaft hast. Und wie der bei uns in Deutschland heißt, im Fußball, wissen wir ja. Ja. Aber in der Wirklichkeit, die bleibt, heißt dieser Kapitän Jesus. Es geht also nicht um die Einzelleistung, die religiöse Einzelleistung, sondern es geht darum, dass du im richtigen Team bist. Nämlich im Siegerteam, wo Jesus der Teamkapitän ist. Aber in der Gemeinde, in der Kirche, da haben sich im Lauf der Jahrhunderte andere Dinge als ganz wichtig und zentral eingeschlichen. Andere Dinge, auf die man sich gründen will. Und das scheint hier schon so einen Ansatz in Kolosse zu haben. Und diese Dinge, von denen Paulus hier redet, wir können sie nur ganz ungefähr so erahnen, die haben alle einen super religiösen Anstrich. Das waren so Sachen, da waren Visionen und Engelerscheinungen ganz wichtig. Da waren bestimmte Verhaltensregeln ganz wichtig. Was man essen darf, was man nicht essen darf. Das hörte sich alles super geistlich an. Mystisch. Das gab es ja in der Geschichte der Kirche immer wieder und auch heute noch. Paulus hat dort ein vernichtendes Urteil darüber und sagt, manche Leute tun so, als wären sie voller geistlicher Demut. Sie beschäftigen sich damit, Engel zu verehren und lassen sich von ihren Visionen leiten. Hier beschreibt Paulus also erstens religiöse Unfreiheit. Stichworte Engelverehrung, Menschenverehrung, mystische Erfahrungen, Visionen, die leiten, angebliche geistliche Demut. Diese religiösen Ausformungen werden von Paulus als falsche Wege beschrieben. Warum? Warum ist er hier so scharf? Die Antwort ist, glaube ich, ganz klar. Diese Sonderoffenbarungen führen zur Abgrenzung, weil der andere hat diese Sonderoffenbarung nicht, die du hast. Und weil sie vom Zentrum ablenken, weil sie von Jesus ablenken. Sie stellen den religiösen Menschen in den Mittelpunkt. Und dieser religiöse Mensch, der seine eigenen geistlichen Erfahrungen ins Zentrum stellt, der raubt damit Gott die Show und erhebt sich über andere. Letztlich ist das dann kein Gottesdienst, sondern ein Ich-Dienst. Ich als religiöser Held kann mich ins Zentrum stellen. Paulus scheut sich hier nicht, klare Worte zu benutzen. Er sagt, sie halten sich für etwas ganz Besonderes und sind dabei doch nur von ihrem begrenzten Verstand und von ihrem natürlichen Egoismus geleitet. Dabei halten sie sich nicht an ihm, dem wahren Ursprung aller Dinge, fest. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass diese Sondererfahrungen, diese Offenbarung, diese Vision, diese Engelverehrung von Jesus ablenken, vom Zentrum und vom Haupt. Paulus warnt davor. In Jesus ist es aber eine ganz andere Wirklichkeit. Und dann sagt er, in ihm wächst der ganze Körper, wird von den Gelenken und Bändern gestützt zusammen und gehalten wird. Wird immer größer und stärker, weil Gott ihm Wachstum gibt. Gegen diese religiösen Unfreiheiten, gegen die Verstrickungen, gegen die selbstgemachte Frömmigkeit verweist Paulus auf Jesus und seine Gemeinde. Es geht nicht um die religiöse Erfahrung des Einzelnen, sondern oft um das gemeinsame Wachstum. Und hier ist die richtige Spur. Und jetzt finde ich toll bei Paulus, dass er nämlich ganz drastisch wird und er sagt, weißt du, diese ganzen Sachen, was die dir alles geben als Regeln, als Sonderregeln, das braucht dich gar nicht mehr zu interessieren. Warum? Weil du tot bist. Ja, ein Toter interessiert das eigentlich alles überhaupt nicht mehr. Freiheit gegenüber diesen falschen Göttern und Philosophien, sagt er, könnt ihr haben, weil ihr doch mit dem Messias in den Tod gegangen seid. Das ist die Freiheit der Toten. Mich stört das alles nicht mehr. Ja, wenn du tot bist, stört dich das nicht mehr. Ja, welches Fernsehprogramm oder wer bei Eurovision gewinnt oder wie man, das interessiert dich alles überhaupt nicht mehr. Es hat keinen Einfluss mehr auf dich. Wir sind ja dann angreifbar, wenn diese Dinge bei uns einen Ansatzpunkt finden. Wenn wir zum Beispiel gefallen wollen. Wenn wir den anderen gefallen wollen. Wenn wir von der Menschenmeinung uns abhängig machen. Wenn wir Ehre haben wollen. Wenn wir Sicherheit haben wollen. Wenn dieser Wunsch, angenommen zu sein, in uns ganz stark ist. Und dann wird man gruppenkonform. Und dann kann man auch in religiösen Systemen sich sehr, sehr anpassen und innerlich eine Unfreiheit erleben. Und ich merke, während ich rede, dass einige von euch das ganz stark sagen, ja, das ist so eine Lebensgeschichte, die habe ich schon mal erlebt, dass ich in religiöse Unfreiheit hineingekommen bin. Und dass vielleicht andere sagen, oh, worüber redet er jetzt eigentlich? Ja, aber ich glaube, das ist etwas, wonach, was immer wieder nach uns greift. Wir wollen es richtig tun, wir wollen es richtig machen, aber es kann eben passieren, dass dann, weil diese Ansatzpunkte in uns sind, dass wir dann in so eine Unfreiheit abgleiten. Paulus geht noch eine Schicht tiefer. Er sagt, woher kommt denn diese Unfreiheit? Und er sagt, hinter den Vorstellungen und den Normen, die Menschen haben, da stecken Geistesmächte. Als wir in Irian Jaya waren, vor vielen Jahren, Martin Müller hatte uns mitgenommen ins Hochland, zu diesem Stamm der Yali. Da wurde uns erzählt, dass die Yali ihre Zwillingskinder, wenn die geboren waren, in den Bach, in den Wasser, in den Bergbach stürzten und umbrachten. Warum? Weil ihre Vorstellung war, dass wenn da einer doppelt erscheint, dann ist das irgendwie ein Geist oder ist was Komisches. Ja, da müssen wir uns davor schützen, wir bringen die am besten um. So eine Geistesmacht. Ja, da war, Paulus sagt, es gibt hinter den Selbstverständlichkeiten in einer Kultur, gibt es Geistesmächte. Und er benutzt hier einen Ausdruck, den es nur an dieser einen Stelle im Neuen Testament gibt. Stoicheia tu cosmo, müsst ihr euch nicht merken. Die Grundlagen, die Grundsätze der Welt. Er sagt, hinter diesen scheinbaren Selbstverständlichkeiten, hinter diesem, was bestimmte Kulturen oder auch religiöse Ausformungen als selbstverständlich sehen, da sind letztlich Geistesmächte dahinter. Oder in Indien die Witwenverbrennung. Ich nehme jetzt gerade mal ein paar drastische Beispiele, bringt es noch nicht ganz so nah an uns heran. Ein Mann stirbt, also muss die Witwe verbrannt werden. Das ist so, das muss man so machen. Das sind so Geistesmächte. Das sind so Grundlagen. Das muss so sein. Und wenn wir das jetzt mal so von diesen fernen Ländern etwas näher uns heranholen, dann ist ja die Frage, was ist eigentlich bei uns? Was sind so Selbstverständlichkeiten, wo alle nicken und sagen, ja, ja, so ist das richtig. Und wo vielleicht aber doch eine dieser Geistesmächte nach uns greift, nach unserer Seele, nach unserer Kultur greift. Öffentliche Meinung, Traditionen, Überzeugungen. In jeder Kultur ist das anders, in jeder Zeit ist das anders. Im Mittelalter war das was anderes als in der Aufklärung und in der Neuzeit oder jetzt in der Postmoderne. Zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit der Postmoderne ist, es gibt keine allgemeine Wahrheit. Ja, das würde auch jeder sagen. Ja, ja, du hast deinen Glauben, aber ich habe meinen Glauben. ich störe dich nicht und du störst mich nicht. Das ist auch so eine Geistesverfestigung, eine Geistesmacht, so eine Grundlage. Ja, so ist das. Sagen wir alle ja. Und wehe dem, der da irgendwie dagegen was sagt. Woran merkt man, wo dieses Doichea tu Kosmo, jetzt sage ich das Wort schon wieder, die drei Wörter, wo diese Grundlagen der Weltordnung, diese geistige Weltordnung angegriffen wird. Da, wo auf einmal ein Aufschrei von allen ist. Da kann man mal ein bisschen genauer hingucken und sagen, ist das jetzt ein berechtigter Aufschrei? Ist das gut so, dass alle sagen, das darf nicht sein? Oder ist es vielleicht hier, dass in einer Gesellschaft, in einer Kultur bestimmte Grundmächte, die aber gar nicht unbedingt sich auf Jesus gründen können, Gewalt gewonnen haben? Als Christus ist uns Freiheit von all diesen Dingen verheißen. Oder ich nehme noch mal ein Beispiel ein bisschen näher bei uns im Nationalsozialismus. Da war ganz viele Leute davon überzeugt, dass wir als Deutsche, als Arier die Besseren waren. Es war auch so eine Geistesmacht. Mit ganz furchtbaren Konsequenzen, weil wir waren die Besseren und die anderen waren dann die Schlechten oder die Unwerten. Und damals haben auch alle geschrien und gesagt, ja, das ist so. So hat jede Zeit ihre Verfestigungen, ihre Dinge, die sie für ganz selbstverständlich hält. Aber wo Paulus sagt, schaut doch mal, das sind eigentlich Dinge, die euch unfrei machen. Das sind Mächte, die auch teilweise und manchmal sehr deutlich Gottes Macht und Gottes Willen entgegenstellen. Ihr seid deshalb, so sagt er, nicht mehr bestimmt von diesen grundlegenden Denkvorstellungen der Welt. Wir sind mit Jesus gestorben, sein Kreuz hat unser altes Leben durchkreuzt. Wir können und sollen jetzt in einer ganz neuen Wirklichkeit leben. Wir gehören zu Jesus und nicht zu den Grundsätzen der Welt. Und deshalb stellt dann Paulus ganz folgerichtig diese Fragen. Wenn das doch so ist, dass ihr frei seid, ja, dass ihr sozusagen tot seid, ihr seid mit Jesus gestorben, ihr habt mit dem allen gar nichts mehr zu tun, warum unterwerft ihr euch denn diesen Dingen noch? Diesen Regeln, du sollst nicht anfassen, das darfst du nicht essen, das sollst du nicht berühren, das sind doch alles nur vergängliche Dinge, die schnell verderben. Das sind doch alles nur von Menschen ausgedachte Vorschriften und Lehrmeinungen. Das sind Aussagen, die ihre angebliche Weisheit aus einer selbsterfundenen Religiosität beziehen. Sie erwecken den Anschein, demütig und bescheiden zu sein, doch bei ihrer Verachtung und Vernachlässigung des Körpers dienen sie sich letztlich voller Selbstgefälligkeit nur selbst. Verachtung und Vernachlässigung des Körpers. Der späte Platonismus lässt sich hier grüßen. Manche mystischen Erfahrungen, manche Gurus in Indien, ja, bis hin in Europa, sagen ja, ich muss ganz hart gegen den Körper sein, muss ihn quasi kaputt machen mit Fasten. Oder manche halten die Hand hoch ihr Leben lang und denken dann, wer weiß, wie toll das jetzt ist. Und das, was eigentlich eine Demutsübung ist, die Hand ist ganz verdorrt, wird letztlich zu einer Show, ja. Und dann kannst du mir Pennies dafür geben, weil ich so ein religiöser und frommer Mensch bin. Gut, so krass macht das von uns keiner. Aber wo ist das vielleicht bei uns? Demut, Weisheit, das sind so Zauberworte. Paulus sagt, macht Schluss mit diesem ganzen Gerümpelt. Macht Schluss mit dem selbstgestrickten Christentum. Macht Schluss mit den komplizierten religiösen Regeln. Jesus bedeutet Freiheit. Das ist seine Zentralbotschaft hier. Jesus führt euch, führt dich in die Freiheit. Das müssen und dürfen wir heute ernst nehmen. Und manchmal brauchen Menschen diese Botschaft ganz, ganz tief auch in ihrer Seele, weil sie gebunden sind von Menschenmeinungen, von Ängsten, von religiösen Traditionen, die aber letztlich Zusatzsachen sind, die zu dem eigentlichen Evangelium dazugekommen sind. Doch Achtung, und jetzt kommt mein dritter und vielleicht allerwichtigster Punkt und dann bin ich auch schon kurz am Ende. Vielleicht sind wir ja auch beeinflusst von den Grundsätzen dieser Welt. Und unsere Situation ist vielleicht ganz anders als Kolossee. Deshalb müssen wir noch mal genau hinschauen. Wie ist es denn bei uns mit dieser Freiheit? Unsere heutige Zeit neigt nämlich dazu, Freiheit über alles zu setzen. Und zu sagen, Freiheit, das ist das Zauberwort. Deswegen, Jesus bedeutet Freiheit super, passt genau in unsere Zeit. Freiheit von allen Regeln, Freiheit von den biblischen Geboten. Ja, manchmal hört man diesen Satz von Augustinus, liebe und dann tue, was du willst. Also die ganze Bibel gilt nicht mehr, aber Augustinus gilt mit diesem einen Satz. ja, du sollst Gott lieben, den Nächsten, und was das ist, das definiere ich selbst. Ja, ist das im Sinne von Jesus? Ist das hier im Sinne des Kolosserbriefes? Ist das im Sinn von Augustinus? Oder um nochmal mit Paulus' Worten zu reden, was können wir mit gutem Gewissen anfassen und wovon sollten wir lieber die Finger weglassen? Und deswegen mein dritter Punkt, Freiheit und dennoch gute Grenzen. Es geht ja hier in dem, was Paulus beschreibt im Kolosser, erstmal um religiöse und ideologische Gebote und Verbote und Tabus. Im Alten Testament wird unterschieden zwischen dem Kultgesetz und dem Heiligkeitsgesetz. Das Kultgesetz ist, wie du fasten sollst, wie das Opfer sein soll, an welchen Tagen du Feste feiern musst und so weiter. Und das gilt nicht mehr für Christen, weil es war eine Gesetz für das Volk Israel. Aber das Heiligkeitsgesetz ist etwas anderes. Und in der heutigen Diskussion, auch um die ethischen Fragen unserer Zeit, werden diese beiden Typen des alttestamentlichen Gesetzes vermischt und nicht unterschieden. Das Kultgesetz, das hat Jesus frei weggemacht, die ganzen Satzungen. Wir dürfen Schweinefleisch essen, dafür hat sich Paulus auch eingesetzt. Ob er es unbedingt will, ist eine andere Frage, aber ja, wir dürfen es. Das war eine Unterscheidung. Wir müssen uns nicht beschneiden lassen. Kultgesetz. Aber das Heiligkeitsgesetz, das gilt. Ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Und in der Diskussion um die ethischen Fragen unserer Zeit wird sehr oft diese Unterscheidung nicht mehr wahrgenommen. Ihr sollt heilig sein. Freiheit in Jesus bedeutet nämlich nicht, jetzt alles tun zu wollen und zu sollen. Die ethischen Regeln sind im Neuen Testament sehr deutlich bei Jesus in der Bergpredigt, auch im weiteren Verlauf des Kolosserbriefes. Jesus bedeutet Freiheit heißt nicht, dass es keine Ethik mehr gibt. Aber auf der Basis der Freiheit, die Jesus schenkt, können wir als neue Menschen auch ein neues Leben leben. Und was heißt das eigentlich, heilig sein? Heilig heißt ausgerichtet sein auf Gott. Heilig heißt sich auf Gottes Seite stellen. Das Heiligkeitsgesetz ist im Neuen Testament nicht aufgehoben, aber das abgrenzende Kultgesetz. Und ich komme jetzt zum Ende. Paulus dreht nochmal um am Anfang von Kapitel 3 und sagt, wisst ihr was? Das Ganze löst sich, wenn ihr die richtige Blickrichtung habt. Nämlich wenn ihr nach oben guckt, wenn ihr auf Jesus guckt. Freiheit durch eine neue Lebensrichtung. Ihr seid mit dem Christus zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden. Richtet euch auf das, was oben ist in der Wirklichkeit Gottes. Das ist die neue Lebensrichtung, die neue Denkrichtung. Beschäftigt euch mit dem, was bei Gott zählt und nicht mit den verdänglichen Dingen dieser Welt. Das ist echte Freiheit, nicht rechts oder links, sondern oben. Das neue Leben mit Jesus, Leben in einer anderen Kategorie, Leben als Kind Gottes. Leben in der Gewissheit der Sündenvergebung, Leben in Gnade, Leben in Annahme, Leben aber auch in dieser Ausrichtung auf Gott. Freiheit erlebe ich, indem ich mich ganz auf Jesus ausrichte. Wer vor Gott knien kann, wer vor Jesus knien kann, der kann vor Menschen gerade stehen. Das hat Wilhelm Busch, der Essener Jugendpastor, mal im Dritten Reich gesagt. Und unser Leben ist verborgen in Christus. Das ist für mich einmal manchmal der allergrößte Trost im Neuen Testament. Weil wir Menschen beurteilen einander nach dem, was wir wahrnehmen und nach außen wahrnehmen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Dein Leben ist verborgen in Christus. Ich habe kein Recht, dein Leben zu beurteilen. Dein Leben mit Christus ist verborgen für mich. Mein Leben ist verborgen in Christus. Auch du hast kein Recht, mich zu beurteilen. Weil mein Leben mit Christus verborgen ist. Eine ganz große Freiheit. Soll nicht heißen, bin nicht kritisierbar, sondern aber es heißt, das allerletzte Motiv eines Menschen, das kann nur Jesus selbst beurteilen. Freiheit, weil wir tot sind. Freiheit, weil wir in Christus verborgen sind. Freiheit, weil wir ausgerichtet sind auf ihn. Ich wünschte, wir hätten alle eine Bibel vor der Nase oder ich hätte es geschafft, das auf die Tafel hier zu werfen. Ich wünschte, wir hätten 2 Stunden, aber ich glaube, ich habe genug gesagt, deswegen bete ich jetzt und dann werden wir miteinander singen. Herr, wir danken dir, dass du uns in eine wahre Freiheit führst. Freiheit nicht, um uns selbst ja ins Zentrum zu stellen, sondern Freiheit gerade von uns selbst. Freiheit für dich, Freiheit für deine Wahrheit, deine Liebe. Freiheit von der Meinung der Menschen, Freiheit vom Zeitgeist, Freiheit von falschen kulturellen oder religiösen Traditionen, Freiheit der Kinder Gottes. Herr, diese Freiheit, die erhalte uns und die führ uns hinein, dass wir als reife Christinnen und Christen fröhlich mit dir leben können. Amen.